der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Börse at Home mit unserem Themaschwerpunkt Indizes. 40 ist die neue 30 und bei mir, unser Gast heute, ist Achim Matzke von der Commerzbank Index und Marktexperte, und ich freue mich sehr, dass er da ist. Und wir wollen natürlich diese Gelegenheit, bevor die große Indexreform umgesetzt wird am kommenden Montag, also zum Abschluss kommt, sagen wir mal so, wollen wir mit der Erweiterung von 30 auf 40 Unternehmen im DAX, wollen wir die Gelegenheit nutzen, nochmal mit Achim Matzke auf alle relevanten Aspekte aus Ihrer Sicht, aus Anlegersicht dieser Indexreform zu sprechen. Hallo Herr Matzke, schön, dass Sie da sind. Sie haben ja eben erzählt, Sie sind in der Commerzbank, Mainzer Landstraße, Ecke Hafenstraße. Ich stehe hier im neuen Auditorium von der Frankfurter Börse und ich hoffe, das ist jetzt alles hier schön fertig. Ich kann Ihnen zumindest mal den Ausblick hier zeigen und an alle. Ich hoffe, dass wir bald aufmachen können und Sie können dann vor Ort physisch hierher kommen und wir können Ihnen hier Vorträge machen. Das wird so kommen. Aber heute erstmal wieder digital, unsere Online-Session, Börse at Home. Hallo Herr Matzke, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo zusammen.
Die 40 Werte im DAX, das ist ja wohl so die größte Veränderung insgesamt. Es gab jetzt noch mal ein paar mehr Schritte. Also vielleicht wollen wir die noch mal ganz kurz zusammenfassen vorweg. Also das los ging es im Dezember.
Mhm. Ja, nee, das ist eine Indexreform und die bestand ja aus mehreren Schritten. Und jetzt so ein bisschen der krönende Abschluss ist natürlich die Etablierung des DAX 40. Aber was sind wichtige Elemente praktisch dieser Reform gewesen? Einmal der DAX, der neue DAX 40 soll jetzt auch regulär überprüft werden, so heißt das. Bisher war das so, der alte DAX 30 wurde einmal im Jahr regulär überprüft. Und bei den regulären Überprüfungen sind die Hürden, um reinzukommen in den Index und oder auch rauszufallen, nicht ganz so hoch. Und dann gab es früher eben noch im März, im Juni und im Dezember außerordentliche Überprüfungen. Und da brauchte man eben auch höhere Schwellen, um hineinzukommen oder eventuell aus dem Index herausgenommen zu werden. Und das wird jetzt einheitlich immer alle halbe Jahre gemacht, die reguläre Überprüfung. Und das ist für den MDAX und für den DECDAX und für den SDAX jetzt synchronisiert. Und deshalb gab es auch schon im März ja nochmal eine Anpassung, wo Siemens Energy schon nach den neuen Regeln noch in den alten DAX 30 aufstieg und Beiersdorf in den MDAX zurückkam. Und die Indexreform hat aber weitere Elemente. Also die Deutsche Börse hat gleichzeitig das Universum erweitert und auch versucht, so ein bisschen die negativen Elemente, die es so gab. Also es gibt immer auch, wenn man eine Selektion macht, gibt es irgendwie auch immer Selektionsopfer, und die existierten auch an der Deutschen Börse. Und also was sind da die Schritte? Das Auswahluniversum war ja früher nur das Prime-Segment von der Deutschen Börse. Das sind die knapp 320 Aktien, die höhere Transparenzvorschriften hatten. Aber es gibt ja auch noch den General Standard, so heißt der Bereich. Dort sind die Gesellschaften, die nur die Mindestanforderungen, die aus dem Aktiengesetz kommen, erfüllen. Aber oft sind das auch sehr gute Gesellschaften. Jetzt meine ich nicht von der Bewertung her fundamental, ob der Kurs richtig ist, sondern wie sie sich praktisch gegenüber den Anlegern geben. Und jetzt ist das Universum beides. Da kommen so ungefähr für das Universum 120 Aktien hinzu. Ganz prominent ist da zum Beispiel Porsche Automobil Holding, die ja nur im General Standard waren und dann, seitdem das geöffnet ist, seit März ja auch in dem alten MDAX 60 waren. Was allerdings nicht ist, das Universum wurde geändert, aber die zweiten Aktiengattungen, das gibt es ja auch noch. Wir haben ja einige Aktiengesellschaften, haben ja Stammaktien, Vorzugaktien, aber teilweise auch noch andere Aktiengattungen. Immer nur die größte und liquideste Aktiengattung repräsentiert eine Gesellschaft in den Auswahlindizes. Also zum Beispiel Henkel-Vorzugsaktien sind ja im DAX, aber die Henkel-Stammaktien sind auch durchaus groß, aber es reicht eben nicht, um sozusagen nach diesen Regeln dort aufzutauchen. Oder ein anderes Beispiel ist, Volkswagen-Vorzugsaktien sind ja im DAX, auch im neuen DAX 40, aber die Volkswagen-Stammaktien, die 9% Streubesitz haben, da deshalb die Mindestanforderungen von 10% nicht erfüllen, die sind sozusagen noch im General Standard und auch im Prime-Segment, aber eben nicht für die Indizes verfügbar. Also das Universum wurde ausgeweitet. Und dann habe ich noch einige zusätzliche Kriterien eingeführt, Qualitätskriterien. Also es bleibt, man muss mindestens 10% Streubesitz haben. Es bleibt Free-Flow-Marktkapitalisierung, ist jetzt das zentrale Auswahlkriterium. Liquiditätskriterien fällt weg und wird durch ein Mindestliquiditätskriterium ersetzt. Also früher war das ein eigenes Ranking, stammt aus den 80er Jahren. Und heute ist es modern, das macht zum Beispiel auch der Nikkei oder der S&P 500 in den übergeordneten Universen. Wenn eine Aktie mindestens gut handelbar ist, dann reicht das vollkommen aus. Also dieses Kriterium wurde angeführt. Und wenn es um die anderen Qualitätskriterien geht, Profitabilitätskriterium, das gilt nur für den Aufstieg in den DAX. Da muss ich mindestens 2 Jahre lang profitabel sein nach dieser Definition, die dort festgelegt wurde. Das gilt übrigens nicht, wenn ich im DAX drin bin, weil es kommt bestimmt mal die nächste Rezession und dann werden auch einige DAX-Unternehmen keine Erträge machen. Dann werde ich aber nicht aus dem Index rausgenommen, sondern nur, wenn ich aufsteigen will, muss ich dieses Profitabilitätskriterium erfüllen. Das gilt aber nicht für die kleineren Indizes, weil wenn ich junge, dynamische Unternehmen an die Börse bringe, die machen oft keinen Gewinn. Ne? Die wachsen halt, die wollen ja investieren, die wollen Marktanteile gewinnen. Dann kann ich aber trotzdem in den SDAX oder in den MDAX aufsteigen, ohne dieses Profitabilitätskriterium. Und dann noch ein Qualitätskriterium ist die Governance. Das ist praktisch ein Gremium im Aufsichtsrat der Unternehmen, was dann auch testiert, dass der Jahresabschluss da ist, so dass man da nicht jahrelang auf einen Abschluss warten muss. Also verschiedene Qualitätskriterien wurden eingeführt. Man sieht schon eine umfangreiche Reform, die sich die Börse hat einfallen lassen, mit der Grundidee am Schluss den DAX sozusagen auf 40 Werte auszuweiten.
Da habe ich jetzt 2 kleinere Rückfragen. Das eine betrifft das Gewinnkriterium. Das bezieht sich auf das EBITDA, also quasi den Gewinn vor Abschreibung. Und ist das richtig, ja?
Ja.
Also nicht auf den Reingewinn. Nee. Und das bezieht sich auch nur für den DAX und das gilt dann für den MDAX nicht mehr?
Nee, genau, das bezieht sich nur, wenn ich in den DAX aufsteigen will. Nur für diesen Schritt. Also der DAX so ein bisschen als reifer Index, der die Aktien am deutschen Aktienmarkt auch aufkauft, groß genug müssen sie sein und dieses Profitabilitätskriterium aufweist. Alles hat seine Vor- und Nachteile bei der Sache. Der Vorteil kann sein, wir haben ja auch Erfahrung, der eine oder andere vielleicht auch schon mit dabei, am neuen Markt damals, wo ganz kleine, unprofitable Unternehmen irrsinnig hohen Börsenwert hatten und dann aber auch in der nächsten Schwächeperiode des Marktes dann auch wieder in sich zusammengeräumt. Die würden ja alle sozusagen in den DAX aufsteigen und dann hinter alle wieder aussteigen. Das soll nicht sein. Also man muss schon eine Profitabilität nachweisen. Das kann allerdings auch zu Verzerrungen führen. Also nichts ist perfekt. Man sieht das Beispiel Tesla in den USA. Nämlich es gibt ja auch ein Profitabilitätskriterium, um in den S&P 500 aufzusteigen. Und Tesla war ja am Schluss schon die 6. größte Aktie, bis man dann sozusagen den ihr Profitabilitätskriterium erfüllt hat, bis man dann reinkam. Und dann war die Kursrallye natürlich auch schon sehr weit gelaufen. Also man sieht, so ein Profitabilitätskriterium kann bei sehr stark wachsenden Unternehmen, die wenig Wert auf Ertrag legen, sondern auf Wachstum, auch zu sehr verspäteten Aufnahmen in Indizes führen. Ja, das ist auch möglich.
Und das Kriterium, das jetzt zweimal oder die Verfahren, das jetzt zweimal pro Jahr überprüft wird nach den Standardregeln, nicht nach den Schnellaufstieg- und Abstiegregeln, rechnen Sie, dass es dazu mehr Wechseln führt?
Zunächst mal am Anfang nicht. Also die Kriterien sehen dann folgendermaßen aus. Bei einer regulären Überprüfung, also im März und im September, muss man, und man macht so ein Ranking in absteigender Reihenfolge nach Freeflow-Marktkapitalisierung, nach Marktkapitalisierung im Streubesitz. Jetzt hat der DAX 40 Werte. Wenn jetzt ein Titel, der nicht im DAX ist, auf Position 40 ist, bei diesem Ranking, dann ist er mindestens etwas besser als der kleinste im DAX. Der muss dann maximal auf 41 sein. Also wenn ich 40 oder besser bin, bin ich ein sogenannter Regular Entry, ein Aufstiegskandidat, aber es wird nur im Index umgesetzt, wenn auch ein schlechter ist. Das heißt praktisch, wenn der beste Nicht-Index-Titel auf 40 steht und der kleinste DAX-Titel auf 41, dann lohnt der Wechsel nicht. Ich habe nicht wirklich eine Qualitätsverbesserung. Also der Gegenkandidat muss mindestens auf Position 53 zurückfallen. So, und wenn man jetzt das neu zusammensetzt, ist es so, dass die kleinste Aktie im DAX, die hat so eine Marktkapitalisierung von ca. 10,5 Milliarden Freeflow-Marktkapitalisierung in Euro. Und diese Position 53, also um ein Gegenkandidat zu sein, das liegt ungefähr bei 5,5 Milliarden. Also man sieht, aufgrund der Startzusammensetzung muss erstmal eine Aktie doch kräftig schwächeln, um auf diese Position 53 zurückzufallen, um dass ein Regular Entry eine Chance hätte. Das ist auch nochmal wichtig, kommen wir im Laufe der Diskussion noch, um ein Fast Entry zu sein, also um muss man Position 33 sein oder besser. Und wenn ich ein Fast habe, dann bedeutet das ja, dass ich mindestens mal besser bin als 7 Aktien, die im Index drin sind. Und der Fast bedeutet, dass ich dann auch eingetauscht werde und ich dränge den kleinsten, egal wo der steht, aus dem Index heraus. Und ja, also es gibt auch Fast Exit. Das gibt es auch. Das heißt, wenn ein Titel im Index drin ist und aus irgendwelchen Gründen kommt es zu einem enormen Kursrutsch und der fällt auf Position 60 bei der Free From Marktkapitalisierung. Ne? Der Index hat 40 Titel, ich falle auf 60 und das ist ungefähr bei 4,2 Milliarden. Also ich müsste gegenwärtig 55% meiner Marktkapitalisierung verlieren, um so ein Fast Exit zu werden. Da sieht man, am Anfang setze ich neu zusammen und dann ist es eine gewisse Stabilität. Ob das mittelfristig sind, die Ein- und Austauschschwellen, die man da eingeführt hat für die Free-Flow-Marktkapitalisierung, für den DAX 40, die sind so positioniert wie beim alten DAX 30 in Relation. Also das wäre kein Grund, sagen, hier sind weniger oder hier sind mehr Wechsel. Dafür geht es aber nur noch um Free-Flow-Marktkapitalisierung. Das ist das Kriterium, was sich schneller ändert. Meine Kurse können in beide Richtungen ordentlich marschieren. Schauen wir mal. Am Anfang vermute ich, wird es nicht so viel sein. Dann hinterher eventuell wieder der normale Standard. Wir hatten ja bisher, wenn ich mich richtig erinnere, den DAX 30 gibt es seit 33 Jahren. Im Durchschnitt ist da eine Veränderung pro Jahr gekommen. Also das ist jetzt nicht so, dass man da den Überblick verliert. Deshalb vermute ich mal was Vergleichbares auch für den DAX 40. Wir werden den Überblick nicht verlieren.
Und die Gesamtmarktkapitalisierung am Montag, wie wird die sich ändern? Die wird dann steigen, um wie viel?
Ja, so ungefähr 16% wird diese 10 Titel, die dazukommen, die bringen ungefähr 16% neue Free-Flow-Marktkapitalisierung mit. Und das steigt dann ungefähr von 1,22 Billionen auf 1,42 Billionen, also so in der Größenordnung her. Da muss man sagen, ja, davon entfällt viel übrigens auf Airbus. Das ist die eindeutig größte Aktie. Die wird im neuen DAX 40 ungefähr an Position 5 liegen und die hat schon eine Free-Flow-Marktkapitalisierung im Bereich von 65, 70 Milliarden. Also wird den größten Teil dieses Zugewinns bringt sie mit. Aber dafür wird der DAX schon eine Ecke bunter, sagen wir mit der Aufspaltung her. Welche Unternehmen habe ich dort aus dem Bereich Bio, Healthcare? Das wird anzahlmäßig gestärkt. Also ist in der Summe ist das schon für die Diversifikation des DAXes ein Vorteil. Ansonsten die Free-Flow-Marktkapitalisierung technisch, wenn ich jetzt nur 16% dazu tue, darf ich nicht erwarten, dass die Grundkennzahlen des DAXes, also wie bewegt sich eigentlich dieser Index, welche Dividendenrendite habe ich, all diese Dinge, die werden nicht wirklich über den Haufen geworfen, aber sie bleiben von ihrer Struktur her ein bisschen gleich. Wie funktioniert die rein formale Umsetzung? Jetzt am Freitag, diesen Freitag auf den Xetra-Schlusskurs, müssen sich praktisch die Marktteilnehmer neu positionieren und dann am Montagmorgen startet der Index, übrigens der MDAX und die anderen ja auch, mit der neuen Zusammensetzung, wobei jetzt nicht nur die Titel angepasst werden, sondern es kann auch sein, dass ja die Aktienanzahlen von den Gesellschaften sich ein bisschen ändern oder aber auch der Streubesitzfaktor sich ein bisschen geändert hat, weil da vielleicht eine Platzierung stattgefunden hat oder sonstige Dinge. Also das wird alles mit reingearbeitet und dann am Montag neue Zusammensetzung.
Und da eine der meistgestellten Fragen, was passiert dann am Montag? Kommt dann ein Kurssprung, sage ich mal, vom DAX?
Mathematisch gesehen nicht, sondern das wird so hingerechnet. Der Schlusskurs, den Sie haben, und dann rechnen Sie ja den neuen DAX 40, rechnen Sie praktisch aus und dann verknüpfen Sie den neuen Wert, den Sie mit dem DAX 40 berechnen und dem alten Schlusskurs vom DAX über einen sogenannten Verknüpfungsfaktor, der mathematisch für die Experten vor der Indexsumme steht und dann haben Sie keinen Kurssprung. So wird das gemacht von der indextechnischen Anpassung her. Also ich sage mal einmal als Beispiel, der DAX, alte DAX 30 schließt bei 15.700 Punkten und genau dort startet dann auch der neue, wobei natürlich dann die neuen Kurse hineinkommen.
Die genau, Gewichte und da haben wir auch eine Frage dazu.
Ja.
Ja. Nee, aber wenn am Montagmorgen geht es ja dann los, so spätestens 5 nach 8, 5 nach 9 wird der neue DAX berechnet auf Basis der neuen Kurse von allen 40 Unternehmen. Und da fragt jetzt jemand, ob Sie damit rechnen, Herr Matzke, dass sich dass die Volatilität steigt durch die neue Zusammensetzung mit 40 Werten, ob das Einfluss auf die Anfälligkeit hat der Preise?
Also in der Summe muss man sagen, wahrscheinlich nicht, weil ich ändere ja nur in Anführungsstrichen 17% kommt dazu, das ist jetzt nicht ganz so riesig und ein Großteil entfällt auf Airbus und so ein klassischer Industriewert. Sagen, wenn es rauf geht, läuft er gut, wenn es runter geht, läuft er auch schön runter. Also von der Seite her, ansonsten habe ich ein bisschen Wachstumswerte, defensive Wachstumswerte, tolle Wachstumsgeschichten, Symrise gehört dazu, Brenntag gehört dazu, dann ein bisschen mehr Dynamik hat der Sartorius Vorzüge, das ist ein Biotechnologieunternehmen, Zulieferer auch, Pandemiegewinner, Also da sieht man, wenn man sich die verschiedenen Sachen anschaut, eher so ein bisschen tick bunter wird es schon, aber große Volatilitätsänderungen sollte man eigentlich nicht haben von der Summe her. Auch die Dividendenrendite sinkt minimal im Durchschnitt des DAX. Also diese Kennzahlen, es wird dabei bleiben, durch die Aufnahme von Airbus wird der Industriesektor schon der größte Sektor sein. Also es bleibt industrielastig, auch wenn ich Pharma-Werte und Biotechnologie und so dazu nehme. Bleibt mit der größte Sektor, Chemiesektor ist gut positioniert und der Autosektor, obwohl ich ja einen Autowert noch dazu bekomme und dann 5 Autos habe, also Daimler, VW Vorzüge, BMW Stämme, dann habe ich Conti und jetzt eben noch Porsche Automobil Holding Vorzugsaktien, die werden zusammen so 11,5% an dem neuen DAX ausmachen. Also der DAX, die deutsche Industrie ist vielleicht sehr Auto- und Autozulieferlastig, aber der DAX ist es gar nicht so. Der ist nicht so automobillastig. Wenn man sieht, die größte Aktie wird SAP sein, wird ungefähr ein Gewicht von 9,2% haben und die zweitgrößte Aktie ist Linde, ungefähr 9,1% im neuen DAX 40. Da sieht man, SAP ist von seiner Free-Flow-Marktkapitalisierung her, von seiner Gewichtung her nicht allzu weit entfernt wie die 5 Automobilaktien, die im DAX enthalten sein werden. Also von der Seite her muss man sagen, nee, da rechne ich mit keinen wirklich grundlegenden Veränderungen.
Und der MDAX, verliert der diese 16% Marktkapitalisierung, die beim DAX aufgestockt werden? Kann man sich das 1:1 so vorstellen?
Ja, es ist natürlich ein bisschen der MDAX, der war ja der große Gewinner. Es gab ja eine Indexreform 2018, wo in die Technologieaktien unterhalb des DAX, das waren ja separat. Also im DAX waren schon immer die Technologieaktien auch mit dabei. Aber ansonsten waren MDAX, das wären ja die klassischen Werte. Und dann der TechDAX hatte die Tech. Und 2018 hat man ja das mit aufgenommen. Und im MDAX 60 habe ich ja 17, 18 Werte, die früher im TechDAX waren. Und das heißt praktisch, da war ein ganz großer Sprung nach vorne. Da habe ich über 20% der Marktkapitalisierung ausgemacht. So, und jetzt diese 10 Titel, die zum Teil mitverantwortlich sind durch ihre tolle Kursentwicklung für die tolle Outperformance vom MDAX. Muss man schon ehrlich sein. Es sind auch die Werte, die hochliquide sind. Diese 10 Aktien gebe ich jetzt nach oben zum DAX. Und sie machen, weil der MDAX hat ja auch eine Kappungsgrenze von 10%. Das bedeutet, bei jeder Quartalsüberprüfung wird immer geschaut, wie groß ist die Free-Flow-Marktkapitalisierung der einzelnen Titel. Und ist jemand über 10%, was für Airbus galt, dann wird er sozusagen runtergewichtet genau auf 10,00%. Und das nennt man Kappung. Das wird jedes Quartal wiederholt. Und jetzt ist Airbus, wenn man die Kappung mit berücksichtigt, machen diese 10 Titel ungefähr 41% vom MDAX aus. Wenn ich die Kappung wegnehme, dann rede ich von 49%, die ich dem MDAX wegnehme und oben in den DAX hineintue. Also da sieht man schon, der MDAX ändert sich massiv. Und da ist mal die Frage, die immer ganz beliebt, ja, der MDAX war ja ein toller Outperformer, muss man ja wirklich sagen, grandios. Zwar gibt es den Index erst seit 1996, aber er ist ja zurückgerechnet, startet er ja auch genau bei 1000,0 Punkten Ende 1987 wie der DAX. Also praktisch die gleiche Ausgangssituation und beides sind Performance-Indizes, ne? Dividenden werden in anteiligen Kursgewinn umgerechnet und da sieht man, der DAX steht bei 15.700 und der MDAX bei fast 36.000. Also da habe ich schon einen enormen Kurs-Performance-Unterschied. Wenn man die Frage bleibt der MDAX diese Erfolgsstory? Das lässt sich natürlich unheimlich schwer beantworten, weil er ja schöne Wachstumsunternehmen, ich sage mal Zalando, Brenntag, gibt alle nach oben ab. Ich gehe mal davon aus, kurzfristig ist er nicht mehr so günstig. Aber mittelfristig werden ja neue Unternehmen auch nachwachsen aus dem SDAX, die dann hochkommen, die erfolgreich sind im Bereich der Digitalisierung, Tech-Unternehmen oder auch Internetplattformen, die sich im Wettbewerb durchsetzen. Und da werden schon neue Wachstumsunternehmen dabei sein, die dann im Laufe der Zeit wieder eine gewisse Führungsrolle im MDAX auch übernehmen werden.
Wie beurteilen Sie die Diversifikation im MDAX jetzt nach der Reduktion? Ist der deutlich vorher, kann man ja sagen, war der deutlich diversifizierter, mehrere verschiedene Branchen, Segmente, Value- oder Wachstumswerte. Ist das jetzt ein bisschen weniger geworden oder ist er immer noch da deutlich stärker als der DAX?
Er hatte vor allen Dingen den Vorteil in den zurückliegenden 20 Jahren, dass er sozusagen die Krisenbranchen nicht an Bord hatte. Wenn wir uns anschauen, meine, die Politik wollte ja auch die Reform im Versorgersektor hin zur Transformation erneuerbarer Energien, was ja die Versorgeraktien enorm unter Druck gesetzt hat. Das gilt für E.ON und für RWE, die ja phasenweise auch 90% ihrer Marktkapitalisierung verloren haben. Also als im DAX verloren. Im MDAX war gar kein Versorger, der sozusagen gleich belastend gewesen wäre. Das gilt aber auch für den Finanzsektor. Die Banken haben bei weitem nicht mehr die Rolle in den Indizes von ihrer Gewichtung her wie früher. Das hat im Wesentlichen immer nur den DAX betroffen und den MDAX nicht. Jetzt ist die Frage, was sind die neuen Krisenbranchen? Weil das ist man ja auch ein bisschen weitergekommen. Da muss man sagen, nee, ich weiß nicht, wenn es die Automobilzulieferindustrie war, die ist gar nicht so stark vertreten mehr im MDAX. Da müssen wir ein bisschen schauen, die Zusammensetzung. Was man sagen muss bei dem MDAX ist, von der Sektorgewichtung her verschiebt sich natürlich ein bisschen, weil Airbus ist ja nicht mehr da und die sind ja eindeutig die größte Aktie gewesen. Es wird aber tendenziell mehr ein Stockpicker-Element. Wenn man vorher 20% am deutschen Aktienmarkt hatte, hat man jetzt noch so 10, 11. Also das ist jetzt nicht gerade riesig, sondern das ist schon mehr Stockpicking, als wahrscheinlich, dass man da auf den ganzen Index setzen kann, vorher bei der Outperformance. Da müssen wir warten, bis im Laufe der Zeit der MDAX seine neue Rolle gefunden hat. Das lässt sich jetzt unheimlich schwer sagen, ob der an die alten Erfolge anknüpfen kann oder nicht. Von der Diversifikation her ist es weiterhin relativ gut. Es bleibt dabei, wir haben dort viele Werte, die auch im Tech-DAX sind. Durch den Aufstieg in den DAX, also drei Siemens Healthineers, Kiagen, aber auch Sartorius Vorzüge, steigen ja in den DAX auf. Und zusätzlich ist SAP, Deutsche Telekom und in vielen Jahren auch noch im Tech-DAX. Man sieht, ich habe 6 Werte im Tech-DAX, die sind jetzt in dem neuen DAX 40. Ich habe aber trotzdem noch 17 Werte, die sind im MDAX. Und dieser Teil, der fängt immer an zu wachsen. Also der deutsche Aktienmarkt wird techlastiger und auch der MDAX wird immer techlastiger. Und ich gehe davon aus, dass diese Rolle weiter wachsen wird. Und also von der Seite, aber das spiegelt, glaube ich, die allgemeine Entwicklung einfach wieder, dass verschiedene Geschäftsmodelle im Laufe der Zeit es einem auch schwer haben und sehr reif sind. Und an der Börse liebt man das junge, dynamische, wilde, was dann auch in den guten Phasen schön nach oben läuft. Also muss ich sagen, es gibt keine schlüssige Antwort. In der Summe muss man sagen, es wird stockpickiger für den MDAX.
Danke dafür, ist ein schöner Ausdruck, stockpickiger für den MDAX. Nach unten wird es ja dann immer weiter stockpickiger, wenn wir jetzt mal uns den DAX oder den SDAX oder auch sogar den Scale-Index angucken. Aber wer jetzt in den ganzen Index investieren will, der tut das gerne mit einem ETF oder sie tut das gerne mit einem Zertifikat. Da gibt es jetzt ein paar Fragen zu. Das eine ist klar, wenn sich der DAX-Stand nicht ändert am Montag, passiert auch überhaupt nichts mit der Ausstattung der Zertifikate und das ist richtig, oder?
Ja, der Besitzer eines Zertifikats, der muss praktisch nichts machen. Der bekommt den neuen Index. Aber der Emittent, der das Zertifikat rausgegeben hat, der muss schon agieren. Und schauen wir uns mal an, das ist ja auch sogar das generelle Interesse. Wenn jetzt jemand im DAX investiert ist, sei es mit dem Zertifikat oder mit dem ETF, der ETF-Anbieter oder auch der Zertifikatanbieter, der ETF-Anbieter, jetzt kommen ja 16% neue Aktien dazu. Das heißt, der muss praktisch von den alten DAX 30, muss der praktisch 16% verkaufen, um das Geld zu organisieren, um diese neuen 10 Aktien zu kaufen. Jetzt ist es natürlich die Frage, praktisch was passiert. Wer ist also sozusagen bei der Indexreform, wer ist jetzt mal Gewinner und wer ist Verlierer, wenn es um die Nachfrage und das Angebot geht? Zunächst mal ist es so, die 10 Werte, die im MDAX sind, die haben dort ja auch ein hohes Gewicht, ne? Airbus 10% oder auch der zweitgrößte ist Zalando, die haben ungefähr so 4,75% im MDAX. Das heißt, diese Aktien, der MDAX-Anbieter, wenn man einen MDAX-ETF hat, dieser Anbieter muss 41% seines Geldes verkaufen in diesen 10 Aktien und dieses Geld in die anderen 50 MDAX-Titel investieren. Diese anderen 50, das sind schon mal die großen Gewinner, weil ich schichte ja einen unglaublich großen Teil des Geldes um. Im MDAX habe ich dann die Aufsteiger, da ist ein Indexangebot. Das ist aber etwas kleiner als die Indexnachfrage, die entsteht durch die DAX-Käufer bei den 10 Titeln, weil im DAX machen diese 10 Titel, haben zwar ein geringeres Gewicht, aber dafür sind wesentlich mehr Gelder an den DAX gebunden, sodass da eine Netto-Nachfrage entsteht. Und die anderen 30 DAX-Aktien, die auch im DAX 40 sind, sie werden mit einem kleinen Indexangebot belegt, rund um die Anpassung. Es ist jetzt aber auch nicht so riesig, dass man jetzt wirklich sagen kann, aus Trading-Gesichtspunkten, oh, die werden jetzt stark fallen und so, das kann ich jetzt irgendwie ausnutzen. Wenn ich jetzt verkaufe, kann ich es hinterher wesentlich günstiger zurückfallen. Die Erfahrung zeigt, dass es einfach nicht ausreicht, wahrscheinlich nicht. Und was wir aber gut gesehen haben, und das ist auch eine Erfahrung in den letzten Jahren bei Indexanpassungen, die Aufstiegskandidaten, also diese 10 Titel, die sind im Regelfall outperformed deutlich im Vorfeld der Indexanpassung. Und das hatten wir jetzt auch schön bei diesen 10 Aufsteigern, haben wir, glaube ich, 6 von den 10, die neue historische Höchstkurse erreicht haben. Ich nenne mal Puma, Symrise, Sartorius, Brenntag. Ne? Also die sind im Vorfeld, wird sozusagen auf diese Aufnahme gespielt. Und die Erfahrung zeigt dann ein bisschen, wenn man dann im Index drin ist, im neuen DAX 40, dann kommt eher ein Mixed Picture. Also dieser Rückenwind von dieser Indexaufnahme, der geht dann ein Stück verloren und es kommt eher die Equity-Story bei den einzelnen Aktien durch und dann wird es da auch mal ein Mixed Picture geben und positive wie negative Überraschungen, eigentlich gute klassische Börse dann.
Es ist ja auch zu vermuten, und hier gab es auch eine Frage zu, dass die ETF-Anbieter deutlich früher anfangen, sich mit diesen Werten einzudecken, also diese Werte auszutauschen und nicht am Montag um 9 Uhr an der Börse alles verkaufen und alles kaufen, weil so das wäre ja etwas ungeschickt. Also haben Sie da so eine Einschätzung zu, wann die anfangen?
Ja, das ist im Regelfall so. Das hängt ein bisschen von dem Mandat an. Ab der ETF-Anbieter, da müsste man genau die Regularien schauen. Im Regelfall braucht der genau den Schlusskurs. Also der passt genau auf den Schlusskurs an und genau mit der neuen Zusammensetzung des Indexes. Und es ist durchaus üblich im Markt, zum Beispiel, wenn ich ein Anbieter bin, dass ich mein vorhandenes Portfolio sozusagen an einen anderen Marktteilnehmer, das alte, verkaufe und ich bekomme gleichzeitig das neue, die in der neuen Zusammensetzung zurück. Und dieser andere Marktteilnehmer, ein Broker, der garantiert mir genau die Zusammensetzung. Also mit einem Trade mache ich das. Der ETF-Anbieter kommt dann sehr günstig raus und hat dann genau die Zusammensetzung, die er braucht. Das ist natürlich der andere Marktteilnehmer, der natürlich versucht, an diesem Portfolio-Trade einen hin, einen zurück, versucht er natürlich Geld zu gewinnen an dem Flow. Und der setzt dann natürlich die Indexnachfrage von den Titeln, die neu dabei sind oder höheres Gewicht haben, so, der setzt die praktisch indirekt über die verschiedenen Kanäle am Markt um. Und da muss man sagen, ja, ist aber dann auch doch schwer für auch als Privatinvestor diese auszunutzen. Ich meine, hat eher eine Chance, wenn man mittelfristig auf die Aufstiegskandidaten setzt, was ich gerade sagte. Also von der Seite her muss man schauen, wie die verschiedenen Anbieter das machen. Aber das ist der Schwerpunkt, dass die auf den Schlusskurs genau den Kurs brauchen und dann im Nachhinein vielleicht eine Feinjustierung vornehmen müssen. Und wenn ich den DAX oder einen Index dupliziere, dann möchte ich meinen Tracking Error, so heißt das ja, das ist meine statistisch ausgerichteten Fehler, den ich gegenüber dem Index mache, so minimal wie möglich zu halten, damit ich ganz nah an der Entwicklung des Indexes dran bin. Und das kriege ich natürlich am optimalsten hin, wenn ich genau die Schlusskurse vom Freitag habe.
Da gibt es auch eine Frage zu, nochmal eine Nachfrage. Also bei den ETF-Anbietern die Indexänderungen, also die Anpassungen nur zu bestimmten Daten zulässig. Aber wie Herr Matzke ja gerade erklärt hat, ist es unabhängig davon, weil die tauschen das ja aus gegen jemand anders. Also quasi die Gewinne und die Risiken des Austausches liegen bei jemand anders, der den Korb abbildet.
Ja, genau. Also man reicht das sozusagen. Ja. Der ETF-Anbieter, der geht dann so ein bisschen auf Nummer sicher. Und dem ist dann in Anführungsstrichen auch mal egal, ob auf dem Schlusskurs auch eine starke Verwerfung bei einer Aktie nach oben oder nach unten stattfindet, weil das rechnet sich ja jeweils in den Index rein und genau, ich will ja genau den Index haben, dann ist es mir eigentlich egal, ob da beim Schlusskurs, wie gesagt, eine Verwerfung stattfindet, die nehme ich dann in Kauf, egal ob die positiv oder negativ für die Entwicklung des Indexes war.
Danke dafür. Jetzt, wenn es dann quasi nächste Woche losgeht, haben wir jetzt schon mal so ein bisschen, man könnte denken, der DAX macht sich warm. Am Donnerstag tatsächlich mal einen Tag lang 31 Werte im Index. Das überrascht dann ja Anleger, was ist denn da jetzt los? Manchmal passen die auch gar nicht auf die Liste. Vielleicht wollen wir das kurz erklären, was da passiert. Also das gab es ja in der Vergangenheit ein paar Mal. Und warum wird das gemacht?
Ja, das ist praktisch die Spin-off-Regel. Also wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen abspaltet. Und diese Regel sieht folgendermaßen vor. Am Donnerstag ist ja der Spin-off von Vitesco bei Continental. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das so, wenn ich 5 alte Continental-Aktien habe, bekomme ich 5 neue Continental-Aktien mit einem etwas reduzierten Preis plus eine Vitesco-Aktie. So, und wenn ich jetzt genau den Index abbilde, habe ich ja diese Vitesco-Aktie. Die ist sozusagen einen Tag mit im Index drin. Und die abgespinnte Company, das ist die Company, die dann auf dem Schlusskurs aus dem Index herausgenommen wird beim DAX. Also DAX hat, wie gesagt, einen Tag 31 Aktien. Und jetzt ist ganz wichtig, es wird immer die abgespinnte Company, egal wie groß die ist, die wird rausgenommen. Und die kommt dann an die Seite. So, und dann, das heißt natürlich als Konsequenz, dass dann Conti, wenn Vitesco raus ist, eine etwas geringere Gewichtung im DAX haben wird. Jetzt sagen wir Vitesco, und was passiert mit Vitesco? Ist in seiner Seite, ist wie eine Neuemission, und dann, wenn man 30 Tage an der Börse gelistet ist, 30 Handelstage, dann nimmt man an den Rankings teil, und dann kann man bei der nächsten Überprüfung der Zusammensetzung, das wäre in diesem Fall im Dezember, kann es sein, je nachdem, wie groß Vitesco sein wird, von seiner Free-Flow-Market-Besonderung, vielleicht sind sie MDAX. Ich würde im Augenblick vermuten, sie kommen eher im oberen Bereich des S-DAXes an, so von der Idee. Das ist deshalb nochmal ganz besonders wichtig, weil es kommt natürlich eine wesentlich größere Spin-off ist mit Daimler, Daimler Truck. Daimler möchte sich ja aufspalten in den in der Automobilsektor und sich dann auch später umbenennen und dann Daimler Truck. Und da könnte es durchaus sein, dass Daimler Truck auch mal 10, 12, 15 Milliarden Free-Flow-Market-Besitzung hat, weiß ich ganz genau. Ne? Das entscheidet der Markt, was er wie groß sein wird. Aber da, das soll im Dezember sein, Anfang Oktober auf einer außerordentlichen HV, möchte man diese Abspaltung beschließen. Und das heißt, an dem Tag im Dezember wird der neue DAX 40 41 Titel haben. Am Ende des Tages geht Daimler Truck raus und ist dann an der Seite. So, und dann ist, können die sich natürlich bei der nächsten Überprüfung, und die ist dann im März, sozusagen neu empfehlen. Wenn sie groß genug sind, sind sie eventuell ein Fast Entry im März 2022 in den DAX und ringeln dann raus. Vielleicht reicht es aber auch nur für einen Regular Entry. Und dann brauchen sie sozusagen einen Entnahmetitel, einer, der klein genug ist, gegen den man dann irgendwie austauscht. Und dann schauen wir mal, also das ist eine Besonderheit, wie man das macht. Und das ist natürlich in dem Augenblick, wo sie die abgespinnte Company einen Tag drin haben, können die Indexanbieter genau den Index weiter duplizieren. Auf den Schlusskurs am Donnerstag, Vitesco muss man raus. Das bedeutet, der Indexanbieter verkauft das Geld mit der Vitesco-Aktie und das, was er dann neu eingenommen hat, das reinvestiert er dann in die verbleibenden 30 Aktien auf den DAX. Dann am Freitag danach kommt dann die Umstellung auf den DAX 40.
Und apropos Dezember, was ja für die Spin-offs jetzt gilt, zumindest für die Vitesco, wollen wir eine Prognose wagen zum Schluss? Wo sehen Sie jetzt den DAX bis zum Jahresende oder in den nächsten Monaten mit seiner neuen Form, die er ab Montag dann haben wird, mit den größeren, mit der etwas diverseren Struktur?
Ja, ich glaube, wenn man das einpackt in drei Dinge, dann muss man da so ein bisschen die Belastungsfaktoren, wir haben eine tolle Kursentwicklung gesehen. Ne? Nicht nur beim DAX, der DAX war im letzten Jahr nur minus 3%, da waren andere Indizes 15% runter. Trotzdem sind wir schön nach vorne gelaufen. Der Tech-DAX hat ja über 20% zugenommen. Da war ein gutes Börsenjahr, ist viel Fantasie mit rein. Da finde ich niedrige Zinsen, Liquidität, Gewinnwachstum. Irgendwo ist da auch viel drin. Ich habe drei Belastungsfaktoren. Der Peak der Wirtschaftswachstum scheint sich so ein bisschen abzuschwächen. Ne? Pandemieerholung, und es sieht so aus, als wenn wir den Peak schon hinter uns hatten. Der zweite Punkt ist, die Inflationsraten sind nicht so schön. Wird zwar vermutet, dass die nur temporär höher sind, aber man hat irgendwie den Eindruck, Inflation ist gekommen, um auch einen Tick zu bleiben. Es sieht nicht danach aus, dass es wieder so schön runtergeht, unter 2% und so, was wir hatten. Und der dritte Punkt ist Tapering. Darunter versteht man ja die Anleihekaufprogramme der Notenbanken, speziell der Amerikaner, die überlegen, das zurückzufahren. Und das bedeutet, dass natürlich der Schmierstoff für die Börse, die Liquidität, die die Kurse treibt. Also da sieht man schon, es ist nicht mehr so ein ganz toller Rückenwind. Ich gehe mal davon aus. Und das ist jetzt allgemein international. Und in Deutschland haben wir noch die Unsicherheit während der Wahl. Jeder kennt da ja auch die Umfragen. Es sind ja unglaublich viele Farbenkombinationen möglich, was als Koalition bei rauskommt. Und da muss man sagen, klar, wenn eine Linkskoalition rauskäme, dann wäre das sicherlich nicht so gut für die Börse. Im Regelfall underperformen diese Länderindizes, die eine starke Linksregierung hatten. Das hatten wir ja von 1998 bis 2005 in Deutschland auch, damals Rot-Grün. Und in den Jahren war der DAX doch underperformed. Das bedeutet, wenn der internationale Börsenzug nach oben fährt, werden wir wahrscheinlich nur hinterherfahren, weil wir einen Discount bekommen. Und wenn es runtergeht, eventuell schneller fallen. Ich will nur sagen, praktisch die anderen Fälle ist jetzt ein bisschen schwer. Das richtet sich dann auch ein bisschen nach der Wirtschaftspolitik. In der Summe würde ich mal sagen, wir bleiben an diesem internationalen Gleitzug mit dran. Und ich kann mir schon vorstellen, das ist eine Aufwärtsbewegung, das wird sich abschwächen. Vielleicht haben wir eine Chance, dass wir uns ein bisschen über 16.000 festsetzen bis Ende des Jahres. Aber bitte nicht zu viel erwarten. Bei den Anleihemärkten, dem wichtigsten Konkurrenten, da mache ich dicke Verluste in diesem Jahr. Ich habe Negativzinsen bei einer Inflationsrate von 3-4%. Vor Steuern, muss man auch noch Steuern zahlen. Und der DAX hat da eigentlich super geliefert mit fast 20% Kursanstieg. Also von der Seite her jetzt nicht zu viel erwarten. Die Börse ist auch keine Einbahnstraße, die immer nur nach oben geht. Also langsamere Wegstrecke voraus mit einer leichten Klettertour.
Danke dafür. Dann warten wir mal ab, was sich am Montag tut mit immerhin ein paar neuen Beteiligten, zumindest im DAX. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, was Sie über den MDAX gesagt haben. Schon sehr beachtliche Performance gewesen über die letzten Jahre, eigentlich immer besser aus der zweiten Reihe heraus. Aber vielleicht kommt auch das Stockpicking wieder ein bisschen mehr in Mode, zumindest bei denjenigen, die sich intensiver mit der Börse beschäftigen wollen. Also ich hab den Eindruck, dass gerade viele Neuanleger, Neuanlegerinnen, die jetzt dazugekommen sind in den letzten ein, zwei Jahren, so langsam anfangen, sich für Einzelwerte zu interessieren. Und dann ist das ja ein schönes Spielfeld. Eine Frage, ob es dazu Folien gäbe. Nein, haben wir nicht. Wir haben bewusst ein Gespräch gemacht, aber diese auch die Veränderungen, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dokumenten und ich schicke die in der Link mit der, also in der Mail mit dem Link mit der Zusammenfassung schicke ich die mit. So, und hier kommen nochmal ein paar viele Dankeschön und dann auch von mir ein ganz großes Danke an Ihre Zeit und Ihre Expertise, die Sie mit uns geteilt haben. Und mal noch eine andere Frage zum Schluss. Beschäftigen Sie sich schon so lange mit Indizes, wie es den DAX gibt, seit 33 Jahren?
Ja, eigentlich schon länger. Das habe ich schon im Studium gemacht. Ich habe in Bonn studiert und da gab es einen Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen. Da konnten Sie sich um Aktienindizes auch kümmern. Und damals war die Liberalisierung der Finanzmärkte und der S&P 500, der Future, der wurde erst, glaube ich, auch 1982 so eingerichtet. Also von der Seite her. Und damals ist schon aufgefallen, dass die Aufstiegskandidaten in den MDAX, in den S&P 500, dass die im Regelfall Outperformer waren. Also Indizes gibt natürlich auch umgekehrt die Aktien, die aus dem DAX rausfallen, haben im Regelfall auch nicht so eine gute Performance. Also Indizes und seine Zusammensetzung, das ist immer auch eine Analyse, um erfolgreiche Geschäftsmodelle herauszufiltern. Und nicht so erfolgreiche Geschäftsmodelle werden da nach unten abgegeben und das ist immer eine gute Sache. Und man sucht ja gerade nach Alpha, sage ich ja, so heißt das ja, also nach Outperformern und die Indizes dokumentieren das. Das gilt natürlich nicht, wenn ich eine riesengroße Aktie bin und der Streubesitz wird geändert durch eine Kapitalmaßnahme oder was auch immer, dann natürlich. Aber wenn es um Wachstum geht, dann sind Indizes, es ist ein Auswahlverfahren, um Outperformer aufzuzeigen und Underperformer auch aufzuzeigen, die man nach Möglichkeit nicht haben sollte. Und da kommt dieses Beschäftigen mit den Indizes schon hin.
Das ist ein guter Aspekt, noch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank und allen viel Erfolg weiterhin an der Börse mit Ihren Investments.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Das freut mich.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.